SWR 1, der Abend. Mit Andreas Doms.
Ach, das geht ja alles ganz automatisch. Diesen Ausdruck der Bewunderung, den habe ich früher öfter gehört, als ich ein kleiner Junge war. Aber mittlerweile sind wir ja im 21. Jahrhundert angekommen und automatisch geht ja eigentlich fast alles, ne? Lebensmittel, ne? Im Lebensmittelmarkt Brot und Brötchen, Knopfdruck. Am Geldautomaten Bargeld abheben, Knopfdruck. Am Leergutautomaten Bierkästen, Plastikflaschen loswerden, ganz klar, Knopfdruck, Bon kommt und Geld kriegt man dann an der Kasse. Die gibt's vielleicht demnächst auch nicht mehr. Arbeitsplätze werden gespart. Alles soll einfacher und schneller gehen. Ist das wirklich so? Und sparen Kunden tatsächlich durch neue Technik Zeit und Geld? SWR1-Reporter Andreas Kriesam ist dieser Frage in Koblenz mal nachgegangen.
12 Kassen in einem Koblenzer Supermarkt warten auf Kunden, die hektisch ihre Einkaufswagen auf sie zusteuern. An den meisten Buchten sitzen noch Kassiererinnen. Sabine Reichert aus Lahnstein hat ihre Einkäufe aber selbst über einen Scanner gezogen. Nie wieder ärgert sie sich hinterher. Nichts hat geklappt. Eine Servicekraft musste zu Hilfe eilen und irgendwelche Prozente hat sie auch nicht bekommen.
Man bekommt ja nicht irgendeinen Bonus, dass man das macht. Und ich mag es gern. Ich gehe an die Kasse, lege meine Sachen auf das Band. Es wird eingescannt. Ich räume ein in der Zeit. Ich habe auch ein System manchmal beim Einräumen. Also, und das fehlt mir dann die Zeit, wenn ich das ja selber machen muss. Also von daher, ich gehe dann auch lieber an die Kasse und lass die Kassiererin das machen. Ich finde, das ist dann alles etwas organisierter.
Auch Jürgen Heim aus Hiltscheid im Westerwald war mit seinen 2 kleinen Kindern im selben Supermarkt einkaufen.
Einkaufswagen voll bis oben hin, 2 Kassen mit Kassiererin besetzt, offen, Schlange, Gott weiß wie weit, und dann halt 10 oder 12 Selbstbedienungskassen. Na, gedacht, hier stundenlang warten willst du jetzt auch nicht, stellst dich da an, ziehst den ganzen Einkaufswagen über den komischen Scanner, ja, und dann Systemausfall.
Die Kinder haben geschrien und an ihm rumgezerrt, alles musste wieder aufs Band. Nie wieder Selbstbedienungskasse, schimpft der Westerwälder.
Ich sehe den Vorteil halt für den Kunden überhaupt nicht. Also für mich als Kunden stellt sich immer nur die Frage, ich habe keinen Ansprechpartner mehr, alles wird von mir verlangt, ich muss selber wissen, was ich will, für einen Preis, den ich eigentlich auch parallel noch gezahlt habe, wenn jemand da war und mich halt auch bedient hat.
Ortswechsel, ein Baumarkt. Die Neuwiederin Monika Herrich hat Fugensand und Beetrandsteine für den Garten eingekauft und in den Kofferraum ihres Wagens gelegt. Ein Mitarbeiter scannt die Ware und kassiert. Eigentlich doch ganz praktisch, könnte man meinen. Nicht so Monika Herrich.
Ich fahre mit dem Auto davor, muss mir die Sachen selber aus dem Regal holen, was mich tierisch ärgert, weil es ist eigentlich nicht meine Aufgabe. Hätte ich jetzt finanziellen Vorteil, würde ich es ja noch einsehen. Aber so habe ich ja als Käufer keinen Vorteil, sondern werde eigentlich missbraucht, Arbeiten zu machen, die nicht meine sind.
Das übereinstimmende Fazit der 3, selbst arbeiten und dafür abkassiert werden, nein, danke.
Es war eins der Abend. Eine Kollegin hat mir das heute erzählt. Sie war in einem großen Möbelhaus mit Scannerkassen. Alles ganz einfach, ne? Man fährt da mit dem Wägelchen hin, zieht den Scanner über den neuen Schrank, den man auf dem Wägelchen hat, mit Karte dann bezahlen. Fertig ist die Laube. In diesem Möbelhaus gab es früher mal 12 Kassenterminals mit 12 Angestellten. Heute ist das alles monitorüberwacht von einer Person und die kommt dann helfen, wenn es mal irgendwo klemmen sollte. Ich spreche heute Abend mit Professor Günter Voss. Er ist Industriesoziologe an der Technischen Universität Chemnitz. Von ihm ist das Buch Der arbeitende Kunde. Ja, es stimmt tatsächlich, wir arbeiten immer mehr mit, obwohl wir ja Kunden sind, ne?
Ja, das kann man jetzt schon sehr lange beobachten. Es ist genau genommen auch nicht wirklich neu. Sowas wie Selbstbedienung gibt es in Mitteleuropa seit den 40er Jahren. Und genau genommen hat es Vorläufer davon auch schon wesentlich früher gegeben. Aber im Moment erfährt das Ganze nochmal eine deutliche Beschleunigung und Verbreitung in ganz viele Bereiche hinein. Vor allen Dingen auch durch neue Technologien, jetzt Automaten der neuen Generation, wie Sie gerade geschildert haben, aber auch vor allen Dingen auch durch das Internet. Und das ist eine weithin zu beobachtende Strategie, dass Betriebe in allen Bereichen Dinge, die sie sozusagen bisher intern mit ihren Mitarbeitern erledigt haben, nun jetzt outsourcen, also nach draußen gehen. Aha. Und zwar nicht auf den Dienstleister, sondern auf den Kunden. Und damit wird der Kunde zu einem Dienstleister seiner selbst.
Der den anderen die Arbeit wegnimmt. Dazu kommen wir aber ein bisschen später. Weil früher war es ja die klassische Waschstraße. Da bin ich reingefahren und hinten wieder rausgekommen. Aber dann gab es die Waschparks. Da arbeitet der Kunde selber. Der bezahlt dafür, dass er ein Dampfdruckgerät in die Hand nehmen kann und sein Auto sauber macht. Das ist ja schon fast Ironie, oder?
Das ist Ironie. Ich sehe das aber auch nicht nur so fürchterlich skeptisch. Für manche Leute ist das natürlich sehr praktisch. Aber die Tendenz ist schon so, dass in vielen Bereichen unseres Lebens nun immer mehr Dinge einziehen als Arbeit unterschiedlichsten Art, die bisher jetzt irgendwelche anderen Kräfte für uns gemacht haben. Und ich sage nochmal, das ist ganz ambivalent. Also da verschwinden Arbeitsplätze. Aber was mich als Soziologe vor allen Dingen interessiert, ist, was da alles im Alltag auf uns zukommt.
Jetzt packe ich einen Rasenmäher aus. Ich muss alles an dem Ding selber montieren. Ich kriege nur eine Verpackungskiste. Das ist Standard. Ich finde das eine Frechheit.
Man kann es durchaus als Frechheit sehen, aber nehmen wir es doch einfach mal als coolen Sachverhalt, dass spätestens seit IKEA, die damit ja berühmt geworden sind und Erfolg hatten.
Ja, das jetzt, kostet dann auch weniger.
Naja, da muss man schon so genau hingucken. Manche Produkte sind billig und die heißen dann auch so und andere vielleicht nicht so. Aber eine Tendenz ist, dass wir nicht nur Selbstbedienung machen, sondern in dem Fall jetzt auch sozusagen Selbstproduktion. Ja? Also wir machen die Endfertigung von Produkten. So, und auch das sage ich nochmal ambivalent. Hier bei mir stehen auch viele von diesen Regalen rum. Das muss man jetzt nun genau sich angucken, aber es ist eine Tendenz und die breitet sich immer mehr aus und darauf wollen wir hinweisen.
Bei Tankstellen, da bedient man sich selbst, bei McDonald's bedient man sich selbst. Waren packt man selber ein. Zwei Brüderwaren ist die mit zwei Warenketten getrennt nach Süd und Nord eben auch dieses Geschäft gemacht haben. Dieser Trend ist nicht mehr aufzuhalten, oder?
Nein, der läuft und vor allen Dingen wird er immer vielfältiger und zieht immer mehr Bereiche ein. Eine Entwicklung hatten Sie noch gar nicht genannt, dass wir jetzt immer mehr auch unsere Produkte konfigurieren können. Mass Customization, Englisch heißt das da inzwischen. Also wir können Produkte zusammenstellen, organisieren, Müslis, sogar Parfums und Schokoladen. Wir können uns T-Shirts drucken und das ist irgendwie ganz lustig. Aber das ist nochmal eine Variante von dem, worüber wir gerade reden. Also wir können ganz individuelle Produkte uns bauen, aber wir bauen sie uns auch selber. Inzwischen dann vielleicht irgendwann sogar zu Hause mit sogenannten Makerbots, also mit 3D-Druckern. Das kommt jetzt gerade, ja? Dass wir also auch nicht nur Dienstleistungen in Anspruch nehmen und selber organisieren, sondern materielle Produktion übernehmen. Und das wird eine spannende Geschichte, was da noch alles auf uns zukommt.
Es war eins der Abend. Früher wurden wir an der Käsetheke bedient und beraten. Dann kauften wir die Bahnkarte am Schalter und einen Dauerauftrag, den hat uns die Angestellte in der Sparkasse eingerichtet. Heute wiegen wir im Supermarkt unser Obst und Gemüse selber ab. Wir rennen zum Fahrkartenautomaten, wenn wir Bahn fahren wollen und machen Bankgeschäfte online von zu Hause. Ja, wir Kunden arbeiten mit, dadurch sparen die Unternehmen teure Mitarbeiter, sprich die Jobs ein. Nochmal Frage an den Industriesoziologen Professor Günter Voss. Dieser finanzielle Mehrwert, den wir Kunden durch unsere Mitarbeit ausmachen, kann man den überhaupt beziffern?
Nein, also das kann man kaum schätzen, schon allein deswegen, weil es so vielfältig ist und auch so dynamisch, das entwickelt sich also ziemlich deutlich. Ich habe das mal so vorsichtshalber für den einen oder anderen Bereich versucht zu schätzen und dann kommt man schnell auf Millionenbeträge, die Firmen an Kosten einsparen und wenn man das sozusagen umdreht, dann sind wir diejenigen, die da die Arbeit erbringen. Aber allein diese Zahlen sind wenig hilfreich. Sie haben völlig recht, allein wenn wir uns nur die gefährdeten, aber vielleicht auch inzwischen schon weggefallenen Arbeitsplätze angucken, dann ist das eine dramatische Entwicklung. Und da gibt es natürlich Gegenargumente, es entstehen an anderen Stellen auch wieder neue Arbeitsplätze. Aber wenn ich einen Strich drunter ziehe, würde ich sagen, da fallen viele einfache Arbeitsplätze weg, also damit auch Verdienstmöglichkeiten. Ja. Und ich muss zugestehen, das sind nicht immer nur dolle Arbeitsplätze. Ne? An so einer Kasse am Samstag zu arbeiten, ist nicht lustig. Ja, überhaupt keine Arbeit zu haben, ist auch nicht lustig. Ne?
Man sagt ja, dadurch werden Produkte billiger. Es war immer das alte IKEA-Argument. Wird das Ersparte denn tatsächlich auch an die Kunden weitergegeben? Dieser Mehrwert, den ich durch das Zusammenbauen von einem Rasenmäher oder einem Möbelstück dort erwirtschafte? Das ist ja ein Mehrwert.
Ich bin ganz skeptisch. An der einen oder anderen Stelle passiert das. Und ich glaube, die Betriebe machen manchmal Mischkalkulationen. Manche Produkte werden wirklich sehr günstig angeboten. An einem anderen Ende sind die Preise aber nach wie vor hoch oder steigen sogar. Und im Zweifel bin ich auf Seiten der Konsumenten und wird eher genau hingucken, ob es wirklich billiger wird. Und man muss hinzusagen, es gibt noch einen ganz anderen Bereich, über den wir noch gar nicht geredet haben, nämlich wo über diese Kundenarbeit alle möglichen Daten von uns einbehalten werden. Und das sind riesige Mengen. Und damit wird inzwischen ein wahnsinniges Geld verdient. Und damit sind wir jetzt gar nicht mehr im klassischen Handel, über den wir jetzt vor allen Dingen geredet haben, sondern die ganzen Internetportale, die Social-Media-Angebote. Da arbeiten wir auch mit, indem wir nämlich zum Beispiel bei einem großen Anbieter, man kann ihn ja ruhig nennen, Facebook, massenweise den Inhalt produzieren, von dem dann diese Firma lebt und wo sie mit unseren Daten Handel betreiben. Das ist auch nochmal ein Bereich, wo der Kunde Arbeit macht, nämlich in dem Fall Teil eines ganz besonderen Verdienstmodells.
Zum Beispiel auch bei eBay. Bei jedem Geschäft verdient eBay mit.
Ja, überall ist das so, ja. Also und wir ahnen das kaum, ja. Inzwischen ist das ein Thema und ein großes Meinungsjournal hat diese Woche da die Leitfragestellung damit aufgemacht. Aber das ist ein Thema, was in meinen Augen in dieses Feld hineinfällt, über das wir da gerade reden.
Professor Voss, ich halte es schon für sehr bedenklich, dass mittlerweile uns die Konzerne und vor allen Dingen auch die Baumärkte und die Warendiscounter die Prospekte zu Hause in den Briefkasten werfen. Denn wir sind ja diejenigen, und ich kenne ganz viele, die nehmen sich eine Stunde Zeit, am Wochenende Prospekte zu studieren, nur um rauszufinden, wo was billig ist. Das ist auch Arbeit.
Ja, schön, dass Sie das ansprechen. Das ist mein Thema als Soziologe, wie viel Zeit und wie viel Energie und wie viel Kompetenzen wir aufwenden müssen, um all diese Arbeit zu machen. Jeder einzelne von diesen Arbeitsschritten ist vielleicht minimal, aber wenn mal jemand
in der Summe
das aufschreibt, was man da alles tut, da kommt einiges zusammen.
Ich glaube, wenn ich einen Tag offline bin, keine Prospekte gucke, sondern einfach nur ein gutes Buch lese, Musik, weil ich frei habe und mir abends ein schönes Essen gönne, dann habe ich an all diesen Veranstaltungen nicht teilgenommen und habe richtig Zeit für mich gebraucht.
Das ist schön, aber an vielen Stellen kommen Sie gar nicht mehr dran vorbei. Sie können ja mal versuchen, eine Fahrkarte noch irgendwie persönlich zu bekommen oder was auch immer. An vielen Stellen haben Sie gar keine andere Wahl, als das über diesen neuen Selbstbedienungsweg zu machen.
Dann habe ich eigentlich als Individualist, der in Ruhe gelassen werde, eigentlich zunehmend keine Chance mehr.
Das kann durchaus sein.
Finden Sie es nicht auch unglaublich, was sich technisch in den letzten 25 Jahren alles getan hat? Nichts mehr Telefonzelle, jeder hat mindestens ein Handy. Die gute alte Schreibmaschine, ja, die können Sie noch im Flohmarkt kaufen. Ein modernes Auto von heute hat mit einem guten alten VW Käfer wahrscheinlich nur noch eins gemeinsam. 4 Reifen. Und gerade auch im Berufsleben ist diese rasante technische Entwicklung deutlich spürbar geworden. Man hat ja auch Erleichterungen, ne? Es gibt kaum einen Job, der sich nicht in den vergangenen 20 Jahren teilweise sogar radikal verändert hat. SWR1-Reporter Patrick Neumann über einen Job zum Beispiel des Bankers.
Bernd Hefter ist Hörfunkredakteur beim Südwestrundfunk in Baden-Baden. Seine berufliche Karriere begann er allerdings in einer Bank, wo er sich Ende der 70er Jahre nach dem Abitur zum Bankkaufmann ausbilden ließ. Wenn er daran denkt, wie kompliziert es damals war, allein die einzelnen Kontoblätter zu verwalten, sträuben sich ihm heute noch die Nackenhaare.
Diese Kontoblätter kamen dann zu Tausenden in der Abteilung an und die Lehrlinge mussten die dann immer in riesigen Regalwänden, da waren Schubladen drin mit Registern. Jedes Register hatte die Kontonummer des Kunden der Bank und da musste man jede Veränderung mit so einem Blättchen einfach hinterlegen. Man war nie fertig, Kontozettel einzusortieren. Das war eine furchtbar stupide Aufgabe, die ziemlich viel Nerven gekostet hat.
Abhebungen registriert heute der Computer von selbst. Es genügt ein einzelner Klick des Bankangestellten. Sparbücher gibt es zwar heute auch noch, aber fast kein Mensch nutzt sie mehr. Das war Ende der 70er Jahre anders.
Wenn jemand 200 D-Mark damals abgehoben hat, musste man eben dieses Sparbuch in eine Schreibmaschine hineinspannen und hat dann minus 200 eingetippt und neues Guthaben eingetippt und dann musste der Stempel rein und die Unterschrift. Später ging es dann etwas leichter, auch mit den Girokonten. Da gab es nämlich dann diese Mikroverfilmung. Das war dann schon viel leichter. Das hat sehr, sehr viel Arbeit erspart.
In Bernd Hefters Erinnerung an seine Ausbildung zum Bankkaufmann Ende der 70er begann immer abends kurz vor Dienstschluss das ganz große Zittern. Erst wenn die Abrechnung bis auf den Pfennig stimmte, durfte man gehen.
Da gab es Leute, die konnten es blind ganz schnell zusammentippen auf so einer Registrierkasse und mussten dann gucken, ob es abends stimmt. Und wehe, irgendwo 3 oder 4 D-Mark damals haben nicht gestimmt. Dann war das eine stundenlange Sucherei, bis das alles abgeglichen war und man den kleinen Fehler, den man vielleicht beim Tippen gemacht hat, auch tatsächlich gefunden hat.
Thomas Pörings, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Baden-Baden-Rastatt, kennt die Geschichten aus der Vergangenheit des Bankwesens gut. Auch er hat seinen Beruf zum Teil noch mit Karteikarten gelernt. Der technischen Entwicklung verschließen dürfe sich eine Bank aber keinesfalls, sagt er.
Heute hat der Computer natürlich die ganzen Berechnungen über mechanische Rechenmaschinen, Karteikarten, sonstige Medien völlig ersetzt. Die Unterstützungen, die wir über Computer letzten Endes haben, geben uns Zeit fürs Wesentliche, uns mehr Zeit zu nehmen, wirklich für den Kunden. Wir sind froh über technische Neuerungen, wir sind offen für technische Neuerungen, aber ich sage, wir sind keine Technokraten. Das ist ähnlich wie beim Arzt. Der Arzt hat viele technische Hilfsmittel, aber er muss letzten Endes die Diagnose erarbeiten, die in einem persönlichen Gespräch mit dem Patienten besprechen. Also insofern würde ich sagen, da hat der technische Fortschritt uns was gebracht und auch Ihnen was gebracht als Kunde.
SWR1 der Abend. Für einen Redakteur von einer Zeitung oder vom Radio ist das so wie ein Schlag ins Gesicht. Da gibt's doch tatsächlich einen digitalen Reporterkollegen, der macht dieselbe Arbeit wie ein Kollege aus Fleisch und Blut ohne Fehl und Tadel. Der digitale Reporter ist natürlich in den USA entwickelt worden, aber sein Erfinder und auch sein Arbeitgeber, die glauben nicht, dass dieser digitale Kollege komplett uns Redakteure irgendwann ersetzen könnte. Trotzdem, der Elektronikreporter kann eine Fülle von Nachrichten und Daten intelligent verwalten und verarbeiten. Hier ist künstliche Intelligenz am Werk. Aus Washington unsere Korrespondentin Silke Hasselmann.
Manchmal schreiben Journalisten von Kollegen einfach ab und vermitteln doch den Eindruck, selbst am Ort des Geschehens gewesen zu sein. Von dort ist es nur noch ein kleiner Schritt hin zu Geschichten, die ausschließlich auf online abrufbaren Daten und Erfahrungswerten fußen und dann vollautomatisch geschrieben werden. Erste Bestelladresse für eine solche Dienstleistung ist in den USA das Chicagoer Technologieunternehmen Narrative Science. Vorstandschef Stuart Frankel erklärte bei einer Messepräsentation, was er unter Geschichten versteht.
News articles, business reports, tweets, annotations to video,
Nachrichten, Geschäftsberichte, Tweets, Videokommentare, Fotounterzeilen, solange wir entsprechend umfangreiche und organisierte Rohdaten erhalten, die wir anzapfen können. Und wenn wir darüber reden, Inhalte zu kreieren, dann geschieht das mittels unserer Software und ohne, dass Menschen als Autoren oder Redakteure wirken. Das System lernt ständig dazu und das ohne Ermüdungserscheinung oder großen menschlichen Programmieraufwand. Mittlerweile könnten die Computer flexibel auf die Wünsche der Auftraggeber reagieren und die Texte sogar auf Schreibstil und Tonlage abstimmen. Ist der Text für den Sportteil einer Provinzzeitung bestimmt, für die unternehmensinterne Kommunikation zwischen Vorstand und Mitarbeiter oder soll er vor allem Börsenanalysten und Anleger erreichen? Die Philosophie sei jedenfalls immer dieselbe, sagt Chris Hammond, Firmenmitbegründer und zuständig für die Algorithmen und alles, was an künstliche Intelligenz grenzt. Geschichten, sagt er, seien die Brücke zwischen Zahlen und Wissen.
And that is the numbers themselves don't tell you anything. It's the understanding of those numbers.
Zahlen allein sagen dir gar nichts. Es geht darum, sie in etwas menschlich Verständliches und Lesbares zu übersetzen. Ihr Produkt beruhe auf der Vorstellung, dass man aus einer Ansammlung an Daten eine Geschichte verfassen kann. Also gehen wir buchstäblich von Zahlen und Symbolen über zu Sprache. Und das im Bereich Sport, Finanzen, Immobilienhandel, Politik, Kunden- und Verkaufsdaten. Ständig werden Unmengen an Daten online gestellt und niemand macht etwas aus ihnen. Ähnliches hatten sich in Deutschland wohl auch die Kollegen der Schufa gedacht, als sie Potsdamer Informatiker herausfinden lassen wollten, ob und wie man öffentlich im Internet zugängliche Daten so auswerten und verknüpfen kann, dass sie, ja, eine Geschichte über die Kreditwürdigkeit der Leute erzählen. Das Projekt wurde bekanntlich abgeblasen, doch in den USA ist man längst weiter. Der vollautomatische Sportreporter, Börsenanalyst, Studientestauswerter, Geschäftsberichtsverfasser, die Grundlagen dafür wurden an einer Chicagoer Universität von Informatikern und Journalisten erfunden. Kürzlich gewann das daraus hervorgegangene Unternehmen Narrative Science sogar einen Preis, der vom US-Auslandsgeheimdienst CIA ausgelobt worden war.
SWR1 der Abend. Ist das digitale Zeitalter ein Jobkiller in unserer Gesellschaft? Früher konnte man beispielsweise viele Waren in Versandhäusern bestellen. Ganz, ganz viele von diesen gibt's gar nicht mehr. Man guckt bei Amazon vorbei und anderen Anbietern, vergleicht im Internet die Preise und dann ein Klick, zwei Tage später kommt die Ware per Botendienst. Professor Ayat Alaani arbeitet im Bereich Wirtschaftspolitik und Management an der Hertie School of Governance in Berlin. Herr Alaani, die digitale Welt zerstört traditionelle Jobs und Berufsbilder. Spielen wir als Menschen jetzt eine immer kleiner werdende Rolle in diesem System?
Ich glaube, die Situation ist zunehmend komplex. Ja, also weil Sie das Beispiel Amazon nannten, dann ist es ja durchaus so, dass auch bei Amazon Menschen arbeiten.
Aber weniger.
Wahrscheinlich weniger. Also was wir bemerken ist, dass die Technisierung jetzt auch zunehmend Routinejobs, die vorher im kognitiven Bereich waren, auch überflüssig macht. Also früher hat man gesagt, es fallen einfache handwerkliche Dinge weg. Jetzt kommen zunehmend auch jene Positionen in Gefahr, die von der Mittelschicht besiedelt wurden.
Wo Denkprozesse erforderlich waren.
Wo im gewissen Ausmaß auch Denkprozesse erforderlich waren. Also Sie brauchen jetzt für Ihre einfache Steuererklärung nicht mehr zum Steuerberater gehen. Das erledigt unter Umständen auch schon eine Steuerberatungssoftware.
Wenn das alles zu organisieren ist, brauchen wir denn überhaupt noch Unternehmen? Welche Rolle spielen die denn dann noch? Wir können doch uns doch überall bedienen. Das ist ein riesen Selbstbedienungsladen.
Also das ist nicht so. Ich glaube, da muss man genau hinschauen. Nehmen wir mal das Beispiel Amazon. Amazon verdient ja Geld mit dem Handel von Büchern, aber ohne die Buchrezensionen, die Abertausende von Leuten da gratis zur Verfügung stellen, wäre Amazon ja nicht das, was es ist. Und wäre es ja nur ein weiterer Online-Buchhändler, von denen gibt es ja auch sehr viele. Unternehmen versuchen verstärkt, diese Leistungen, die die Crowd im Netz erstellt, für sich zu nutzen und dadurch ihre Produkte und ihre Dienstleistungen anzureichern, wertvoller zu machen. Das heißt, wir sehen, dass Unternehmen hier zwei Strategien verfolgen. Einerseits versuchen sie, diese Arbeitsweise der Crowd für sich zu nutzen. Und das Beispiel Amazon sind das Leistungen, die die Crowd umsonst zur Verfügung stellt. Wir sehen aber auch schon im Bereich der IT-Industrie etwa oder auch des Marketings, dass Unternehmen hier auf die Crowd zugehen, weil sie selber gar nicht mehr in der Lage sind, solche Innovationen zu erbringen. Aber sie müssen dafür dann auch Geld bezahlen.
Das ist ja bei Wikipedia zum Beispiel so, dass dort Millionen von Menschen ihre Urheberrechte gar nicht einklagen, sondern einfach das umsonst machen, dass die vielleicht den einen oder anderen Wissenschaftsverlag arbeitslos machen.
Der Mechanismus, der dahinter liegt, ist ja ein anderer. Das ist, dass viele Unternehmen heute gar nicht mehr in der Lage sind, solche innovativen Leistungen, wie sie Wikipedia erbringt, aber auch wie sie viele Entwickler in Open-Software-Projekten erbringen, darzustellen, weil sie einfach schon so schlank sind, so abgemagert sind, dass sie gar nicht mehr diese vielen Ideen und Experimente bezahlen können. Deshalb müssen sie heute auf die Crowd zurückgreifen und versuchen, diese Innovationen dort wieder zurückzukaufen sozusagen. Und bisher war es so, dass man dafür nichts bezahlt hat. Also wenn Sie heute eine Buchrezension bei Amazon schreiben, kriegen Sie ja nichts dafür. Aber es fängt an, sich zu drehen, insofern als dass jetzt immer mehr freie Produzenten, die im Netz ihre Zeit und ihre Arbeit für Unternehmen verwenden, dafür auch Geld verlangen können.
Die digitale Revolution verändert unseren Alltag radikal. Sie schafft neue Jobs, aber sie vernichtet auch traditionelle Arbeitsplätze. Ich habe eine Mail bekommen von Dr. Andreas Rentsch aus Aalen. Er schreibt, die Aussage des Bankers zum technischen Fortschritt, der dazu führe, dass man mehr Zeit für die Kunden habe, empfinde ich als zynisch bis anmaßend. Mit dem technischen Fortschritt ging in erster Linie eine Rationalisierung einher und es hielt in den Banken eine Automatenwirtschaft Einzug. Analoge Veränderungen vollzogen sich bei Bahn und Post. Besonders unpassend empfinde ich es, wenn ich in einer Bankfiliale ein Hinweisschild Service sehe und darunter stehen Automaten. Früher nannte man diesen Bereich Selbstbedienung. Mit freundlichen Grüßen, Andreas Rentsch. Danke für die Mail. Schöne neue Welt durch die digitale Revolution auf dem Arbeitsmarkt oder nicht? Fragezeichen. Werner Kunert aus Rümelsheim schreibt, selber schuld, wer in Baumärkte oder andere Geschäfte einkaufen geht, wo er selbst einpacken, selbst suchen, ohne einen Preisvorteil zu haben, der ist selber schuld. Ich bezahle lieber ein paar Cent oder Euro mehr, wenn ich Hilfe und kompetente Beratung bekomme. Service hatte schon immer seinen Preis, außerdem sichere ich so hoffentlich ein paar Arbeitsplätze. Unternehmen, die auf diese Weise die Personalkosten sparen und dies nicht im Preis weitergeben, sondern nur die zusätzliche Spanne einheimsen wollen, sollte man nicht unterstützen. Beste Grüße, Werner Kunert. Danke. Und Natascha aus Stuttgart schreibt, guten Abend, Herr Doms. Nachdem wir alle Artikel in einem großen schwedischen Möbelhaus selbst gescannt und bezahlt haben, gingen wir wie Piggledy und Frederik freudig nach Hause. Wir bauten unser Regal selber auf und erwarteten unsere Tochter, die uns besuchen wollte. Stolz präsentierten wir ihr das neue Bücherregal, das hier in Eigenbauregie im Wohnzimmer stand und vor allem, wie wir das Ding bezahlt haben. Hallo, wisst ihr auch, dass ihr anderen Leuten Arbeitsplätze klaut mit eurem vermeintlichen Up-to-do-Benehmen, war die Reaktion unserer Großen. Tja, genau, betrachtet hat sie recht. Nachdenkliche Grüße von Natascha und ich sage danke für die Mails. Es war ein Abend. Früher gab es alles im Netz und zwar umsonst. Heute gibt es wieder sowas wie bezahlte Urheberleistungen oder sogar Ausschreibungen für bezahlte Jobs im Internet. Darüber werden wir jetzt mit dem Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Professor Ayad Al-Ani sprechen. Zurzeit ist es ja noch so, dass die Menschen in traditionellen Jobs an dieser neuesten Entwicklung nicht teilnehmen. Hier werden teilweise ja auch Arbeitsplätze vernichtet. Wir reden ja zurzeit in Deutschland über Mindestlöhne und dass viele Menschen trotz normaler Wochenarbeitszeit ihr Leben nicht finanzieren können. Herr Professor Al-Ani, was passiert da gerade?
Also es gibt zwei Szenarien, wo das Ganze hinführt. Ein Negativszenario kann so aussehen, dass immer mehr Jobs in traditionellen Unternehmen verschwinden und dass diese Unternehmen dann versuchen müssen, sich Dienstleistungen, Ideen aus der Crowd zuzukaufen. Das heißt, sie bezahlen dann Mitarbeiter nicht mehr als traditionelle Mitarbeiter einer Hierarchie, sondern wenn jemand im Netz irgendwas Sinnvolles beizutragen hat, dann nimmt das Unternehmen das und entlohnt den Produzenten. Man sieht das jetzt bei der IT-Industrie, wie IBM, Dell oder fast alle großen Unternehmen beschäftigen ja kaum mehr festangestellte Programmierer, sondern stellen einfach Arbeitspakete auf eine Plattform und sagen, derjenige, der diese Arbeitspakete erledigen kann, der wird von uns entlohnt. Also das, was die Peers, die freien Produzenten früher bei Wikipedia umsonst gemacht haben, wird zunehmend zu einem Geschäft, zu einem Unternehmensmodell. Man kann das dann so weit weiterverfolgen, dass man eigentlich spekulieren kann, dass viele von uns früher oder später nur mehr auf solchen Plattformen agieren werden. Das heißt, die müssen ihren Lebensunterhalt so verdienen, dass sie auf verschiedenen Plattformen agieren und dort Probleme lösen und dafür dann entlohnt werden.
Das gibt's ja heute schon. Menschen, die alleine nur in ihrem stillen Kämmerlein arbeiten, Online-Verbindungen nutzen und dann irgendeinem Arbeitgeber zuarbeiten und das auch gegen gutes Geld tun. Sehen Sie irgendwelche Anzeichen, dass es wieder in eine andere Richtung geht? Dass man wieder mehr Menschen braucht in dieser digitalen Welt?
Alle Trends, die wir bisher kennen, sagen eigentlich, dass durch die Technisierung mehr Arbeitszeit frei wird.
Die traditionelle Arbeit, die wir im Kopf haben, 8 Stunden geht Papa ins Büro und so weiter und auch die traditionelle Entlohnung, ich glaube, davon entfernen wir uns immer weiter.
Das wird so sein und die Vermutung ist, dass alles, was mit Kreativität, alles, was mit Denken zu tun hat, von den Unternehmen sukzessive auf solche Internetplattformen ausgegliedert wird und die Unternehmen suchen sich dann dort heraus, was sie brauchen.
Schöne neue Welt. Mich verwirrt das und mich macht das unruhig.
Ja, wir sind jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren wahrscheinlich in einer Umbruchphase, ja, wo sich die Hierarchie immer mehr zu solchen Plattformen, Organisationen hin entwickelt. Und das macht es für alle Beteiligten, insbesondere natürlich für die Leute, die mit der Hierarchie groß geworden sind, bereitet das große Probleme und große Herausforderungen. Das positive Szenario kann ja sein, dass wir endlich in einer Welt leben, wo wir uns genau das aussuchen, was wir machen wollen und genau dort mitarbeiten, wo wir auch einen Beitrag leisten können und wollen. Das kann man ja auch positiv betrachten und man kann ja auch sagen, gut, die ganze Arbeit, die eigentlich eh keiner machen wollte, die wird heute technisiert. Das wird die große Herausforderung für die Gesellschaft sein, hier den Leuten ein gewisses Maß an Sicherheit zu geben. Eine Sicherheit, die vorher vielleicht das Unternehmen den Mitarbeitern gegeben hat. Zumindest in Deutschland ist es so, aber auch in anderen erfolgreichen Ländern wie Japan, dass die Unternehmen ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter hatten. Die fällt jetzt immer mehr weg, weil man sich ja aus dem Netz bedienen kann. Und diese Fürsorgepflicht, das wird nun etwas sein, das wahrscheinlich auf den Staat zukommen wird.
Ayad Al-Ani, er ist Professor im Bereich Wirtschaftspolitik und Management an der Hertie School of Governance in Berlin.